Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur CES-Andacht für junge Erwachsene willkommen. Diese Sendung kommt aus dem Marriott Center auf dem Campus der Brigham Young Universität in Provo in Utah. Die Andacht wird für die jungen Erwachsenen in aller Welt in viele Sprachen übersetzt. Mein Name ist Richard Heaton. Ich bin der Präsident des JAE Pfalz 19 in Provo. Wir begrüßen Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Elder Christofferson wird später noch als der heutige Sprecher vorgestellt. Wir sind dankbar, dass auch weitere Generalautoritäten und Gebietssiebziger sowie Mitglieder des Bildungsausschusses und Vertreter der Brigham Young Universität heute hier sind. Außerdem freuen wir uns auf dem Podium Administratoren von CES und von Seminar und Institut sowie Präsidenten von JAE-Pfählen und von Pfählen für verheiratete Studenten aus dem Utah Valley mit ihren Frauen begrüßen zu dürfen. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass am Sonntag, dem 2. November 2014, Elder Donald L. Hallstrom von der Präsidentschaft der 70er bei der CES-Andacht spricht. Wir beginnen nun damit, dass der Chor und alle Anwesenden das Lied In Hymns of Praise singen, Nummer 75 im englischen Gesangbuch. Wir bedanken uns bei Schwester Robin Johnson aus der JAE-Gemeinde Kolob, die dirigieren wird, und danken auch Sherry Peterson aus der Gemeinde Spring Creek 2 für die Begleitung. Nach dem Lied spricht Tracy Bounce aus der JAE-Gemeinde Spring Creek das Anfangsgebet.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel,
Wir danken dir so sehr für all die Segnungen, die du uns gegeben hast. Wir danken dir auch, Vater im Himmel, dass wir hier heute Abend bei der Fireside versammelt sind, im Beisein deines Apostels, Elder D. Todd Christofferson. Himmlischer Vater, wir bitten dich, du mögest uns segnen mit einem offenen Herzen, dass wir heute Abend deinen Geist verspüren mögen, dass wir von deiner Gegenwart erfüllt sein mögen, wenn wir Elder Christoffersons Worte hören, die Worte, die du ihn heute Abend zu uns sprechen lassen wirst. Vater im Himmel, wir beugen uns demütig vor dir, in Demut und Dankbarkeit für alles, was du uns gibst, für alles, was du jeden Tag für uns tust. Wir lieben dich so sehr, himmlischer Vater. Wir danken dir für diese Kirche. Wir danken dir für das Evangelium Jesu Christi. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Erretter und Erlöser, und für sein Opfer für uns, für seine Liebe und für sein Beispiel. Himmlischer Vater, Worte können kaum beschreiben, was wir für dich empfinden und wie sehr wir dich lieben. Wir danken dir so sehr, Vater im Himmel, für deine göttliche Vorsehung, für alles, was du für uns tust und vor allem für deine Liebe, die wir jeden Tag beständig fühlen. Wir bitten dich, du mögest uns segnen, dass wir deine Liebe auch jetzt fühlen, wo wir demütig hier versammelt sind, um von deinem Wort genährt zu werden und deine Gegenwart zu verspüren. Wir bitten dich, lass uns deine Gegenwart spüren, Vater im Himmel. Wir lieben dich so sehr, himmlischer Vater. Danken dir so sehr für alles, was du täglich für uns tust. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Wir sagen dies demütig und dankbar, Vater im Himmel. Wir lobpreisen dich. Auch heute Abend, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseres Erretters und Erlösers. Amen.
Heute Abend ist ein gemischter Institutschor aus dem Salzital bei uns. Er singt jetzt das Lied Be Still My Soul. Hal W. Romrill vom Institut der Salt Lake City University leitet den Chor. Die Begleitung übernehmen Sean Merrill am Klavier und Sarah Ann Neeson mit dem Cello. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen, von Elder Christofferson zu hören. Nach Elder Christoffersons Worten singt der Chor das Lied Gott sei mit euch. Es dirigiert Bruder Romrill, die Begleitung an der Orgel übernehmen Bruder Merrill. Anschließend spricht José Arroyo aus der JEI-Gemeinde Provo City 1 das Schlussgebet. Ich darf Ihnen jetzt den heutigen Sprecher vorstellen. Elder D. Todd Christofferson wurde am 5. April 2008 in das Kollegium der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage berufen. Zum Zeitpunkt seiner Berufung gehörte er der Präsidentschaft der 70er an. Während seiner Amtszeit dort war Elder Christofferson für die Gebiete Nordamerika West, Nordwest und Südost zuständig. Außerdem war er Direktor der Abteilung Familiengeschichte und Geschichte der Kirche. Zuvor war er der Präsident des Gebiets Mexiko Süd und wohnte in Mexiko-Stadt. Vor seiner Berufung als Generalautorität der Kirche war Elder Christofferson stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung der Nations Bank Corporation, der heutigen Bank of America, in Charlotte in North Carolina. Zuvor war er Vizepräsident und Rechtsberater bei der Commerce Union Bank of Tennessee in Nashville, wo er auch im öffentlichen Leben und in überkonfessionellen Organisationen sehr aktiv war. Von 1975 bis 1980 war Elder Christofferson in Washington, D.C. als Anwalt tätig, nachdem er als Rechtsreferendar für den obersten Richter am Bezirksgericht John J. Sirica gearbeitet hatte. Elder Christofferson wurde in Pleasant Grove in Utah geboren. Seinen Schulabschluss erwarb er in New Jersey. Er machte seinen Bachelorabschluss an der Brigham Young Universität, wo er ein Stipendium aus dem Edwin S. Hinckley Fund erhielt. Ferner war er Vizepräsident der Studentenschaft. Seinen Abschluss in Rechtswissenschaften erwarb er an der Duke University. Unter anderem war er in der Kirche Regionalpräsentant, Pfahlpräsident und Bischof. Als junger Mann erfüllte er eine Mission in Argentinien. Elder Christofferson und seine Frau Catherine, geborene Jacob, haben 5 Kinder. Der Chor singt jetzt das Lied Be Still My Soul.
Thank you very much.
Vielen Dank. Wir sind Bruder Romrell und dem Institutschor für diese wunderbare Musik dankbar. Dieses Lied gehört schon lange zu meinen Lieblingsliedern, insbesondere diese Zeile. Winde und Wellen kennen immer noch die Stimme dessen, der sie damals auf Erden beherrschte. Ich bin den Pfahlpräsidenten, ihren Frauen sowie den anderen Führungsbeamten, die heute hier sind, dankbar. Ebenso allen vom Bildungswesen der Kirche, von Seminar und Institut. Jeder von Ihnen zeigt durch seine Anwesenheit heute Abend, dass Sie Sie wertschätzen, dass Sie und Ihr Wohlbefinden Ihnen am Herzen liegen. Als Jesus mit seinen Aposteln in Caesarea Philippi zusammen war, fragte er sie: Für wen haltet ihr mich? Mit ehrfürchtiger Beredsamkeit erwiderte Petrus machtvoll: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Es geht mir durch und durch, wenn ich diese Worte lese und sie ausspreche. Kurz nach diesem heiligen Moment sprach Jesus mit den Aposteln über seinen bevorstehenden Tod und seine Auferstehung, und Petrus machte ihm Vorwürfe. Dies brachte Petrus den scharfen Tadel ein, er sei nicht mit Gott im Einklang und habe nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Doch dann erwies Jesus ihm, nachdem er ihn zurechtgewiesen hatte, vermehrte Liebe. Und er mahnte Petrus und seine Brüder liebevoll, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen und ihr Leben verlieren sollten und dadurch ein erfülltes Leben, ja, ewiges Leben gewinnen würden. Er selbst gab dafür das vollkommene Beispiel. Schauen wir uns einmal an, wie dieses Ereignis in einem der Bibelvideos, die die Kirche herausgebracht hat, dargestellt wird.
Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen.
Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen.
Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.
For what is a man profited?
Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann der Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen.
Ich möchte zu Ihnen über diese scheinbar widersprüchliche Aussage des Herrn sprechen. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Hierin liegt eine machtvolle Lehre von großer Tragweite, die wir verstehen und anwenden müssen. Ein kluger Professor hat einmal erklärt: Da der Himmel so hoch über der Erde ist, ist Gottes Werk in deinem Leben größer als die Geschichte, die dein Leben deinem Wunsch nach erzählen soll. Sein Leben ist größer als deine Pläne, Ziele oder Ängste. Wenn du dein Leben retten willst, musst du deine Geschichten beiseite legen und ihm dein Leben Minute für Minute, Tag für Tag zurückgeben. Je mehr ich darüber nachdenke, umso erstaunter bin ich, wie konsequent Jesus sein Leben dem Vater gab. Wie vollkommen er sein Leben im Willen des Vaters verlor. Im Leben wie im Tod. Das ist genau das Gegenteil von der Haltung und der Herangehensweise des Satans, die in der heutigen egozentrischen Welt so weit verbreitet ist. In den vorirdischen Ratsversammlungen bot sich Jesus freiwillig an, im göttlichen Plan des Vaters die Rolle des Erlösers zu übernehmen und sagte: Vater, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Luzifer hingegen erklärte: Siehe, hier bin ich, sende mich. Ich will dein Sohn sein und ich will die ganze Menschheit erlösen, dass auch nicht eine Seele verloren geht. Und gewiss werde ich es tun, darum gib mir deine Ehre. Das Gebot Christi, ihm zu folgen, ist ein Gebot, mit dem das satanische Modell erneut verworfen wird und wir aufgefordert werden, unser Leben zu verlieren zugunsten des wirklichen Lebens, des wahrhaften Lebens, des Lebens, das uns für das celestiale Reich breit macht und das Gott für einen jeden von uns möchte. Mit einem solchen Leben sind wir für alle, mit denen wir in Berührung kommen, ein Segen und es macht uns zu Heiligen. Mit unserer jetzigen begrenzten Sichtweise können wir ein solches Leben gar nicht begreifen. Es ist wahrhaft etwas, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich wünschte, es wäre mehr vom Wortwechsel zwischen Jesus und seinen Jüngern erhalten geblieben. Es wäre sicher hilfreich, wenn wir etwas mehr darüber wüssten, was es ganz praktisch bedeutet, sein Leben um Jesu Willen zu verlieren und es dadurch zu gewinnen. Doch als ich darüber nachdachte, wurde mir bewusst, dass die Äußerungen des Heilands unmittelbar vor und nach dieser Aussage wichtige Anhaltspunkte geben. Schauen wir uns aus diesem Zusammenhang drei dieser Äußerungen an. Betrachten wir zunächst die Worte, die der Herr sprach, ehe er sagte: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wie es in allen synoptischen Evangelien niedergelegt ist, sagt Jesus: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas fügt noch das Wort täglich hinzu, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. In der Joseph-Smith-Übersetzung des Matthäus-Evangeliums wird die Aussage des Heilands noch um die Erläuterung erweitert, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Zitat: Und nun, dass ein Mensch sein Kreuz auf sich nimmt, heißt, dass er alles Ungöttliche verleugnet und jede weltliche Begierde und meine Gebote hält. Das steht mit der Aussage des Jakobus im Einklang. Ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin, für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und sich vor jeder Befleckung durch die Welt zu bewahren. Sein tägliches Leben so zu führen, bedeutet, dass man alles Unreine meidet und gleichzeitig bewusst die beiden wichtigsten Gebote hält, an denen alle anderen Gebote hängen, nämlich Gott und seinen Nächsten lieben. Ein Aspekt dessen, unser Leben zugunsten des herrlicheren Lebens zu verlieren, das der Herr für uns im Sinn hat, besteht also darin, dass wir sein Kreuz Tag für Tag auf uns nehmen. Einer zweiten Begleiterklärung lässt sich entnehmen, dass wir unser Leben gewinnen, wenn wir es um Jesu und des Evangeliums willen verlieren und dass dazu die Bereitschaft gehört, unsere Nachfolge offen und überall zu zeigen. Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. An einer anderen Stelle im Matthäus finden wir eine ähnliche Aussage. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Eine offensichtliche und eher ernüchternde Bedeutung davon, sein Leben zu verlieren, indem man sich zu Christus bekennt, besteht im buchstäblichen, körperlichen Verlust des Lebens, weil man seinen Glauben an ihn aufrechterhält und verteidigt. Wir haben uns schon daran gewöhnt, diese extreme Forderung für etwas zu halten, was uns in der Geschichte begegnet, wo wir von Märtyrern aus der Vergangenheit lesen, zu denen auch viele der damaligen Apostel gehörten. Heute müssen wir jedoch erkennen, dass die Geschichte bis in die Gegenwart vordringt. Laut Nachrichtenberichten aus dem Irak und aus Syrien sind hunderte Christen und andere Minderheiten in den letzten Monaten von islamistischen Extremisten aus ihren Häusern vertrieben oder ermordet worden. Die Terroristen stellen an die dortigen Christen die Forderung, zu ihrer Form des Islams zu konvertieren, ansonsten müssen sie ihre Dörfer verlassen oder sterben. Doch die Christen wollen ihren Gott nicht verleugnen. Daher sind viele geflohen, manche wurden umgebracht. All diese Seelen gehören mit Sicherheit zu denen, derer sich der Herr nicht schämen und zu denen er sich einst vor seinem Vater bekennen wird. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, doch sollte irgendjemand von uns etwas so Drastisches erleben, wie sein Leben buchstäblich für die Sache des Meisters zu verlieren, so hoffe ich, dass wir dann den gleichen Mut und die gleiche Treue zeigen. Die häufigere und mitunter schwierigere Anwendung dessen, was der Herr lehrt, hat jedoch damit zu tun, wie wir unser tägliches Leben führen. Es geht um das, was wir sagen und um das Beispiel, das wir geben. Unser Leben soll ein Bekenntnis zu Christus sein und vereint mit unseren Worten unseren Glauben an ihn und unsere Hingabe ihm gegenüber bezeugen. Dieses Zeugnis muss standhaft verteidigt werden im Angesicht von Spott, Diskriminierung oder Diffamierung seitens derjenigen, die sich dem Herrn widersetzen in dieser treulosen und sündigen Generation. Bei einer anderen Gelegenheit machte der Herr diese bemerkenswerte Äußerung über unsere Treue ihm gegenüber. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Dass Jesus sagt, er sei nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu den Schriftstellen zu sein, in denen Christus als der Fürst des Friedens bezeichnet wird oder seine Geburt mit den Worten verkündet wird, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Oder auch zu anderen bekannten Schriftstellen wie Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Es stimmt schon, dass Christus gekommen ist, um Frieden zu bringen. Frieden zwischen dem Gläubigen und Gott und Frieden zwischen den Menschen. Doch das unvermeidliche Resultat, das aus dem Kommen Christi rührt, ist Widerstreit zwischen Christus und dem Antichristen, zwischen Licht und Finsternis, zwischen den Kindern Christi und den Kindern des Teufels. Dieser Widerstreit kann sogar zwischen Mitgliedern derselben Familie auftreten. Bestimmt haben einige von denen, die heute Abend auf der ganzen Welt zuhören, es schon einmal selbst erlebt, was der Herr in diesen Versen zum Ausdruck bringt. Sie haben durch Vater, Mutter und Geschwister Ablehnung erfahren oder sind von ihnen verstoßen worden, als sie das Evangelium Jesu Christi angenommen haben und in seinen Bund eingetreten sind. Auf die eine oder andere Weise hat ihnen ihre große Liebe für Christus abverlangt, Beziehungen zu opfern, die ihnen viel bedeutet haben. Und sie haben viele Tränen vergossen. Doch mit unverminderter Liebe behaupten sie sich standhaft unter diesem Kreuz und zeigen, dass sie sich des Sohnes Gottes nicht schämen. Vor etwa 3 Jahren schenkte ein Mitglied der Kirche einem Freund in Ohio, der zu den Amish gehört, ein Buch Mormon. Der Freund begann, das Buch zu lesen und konnte es nicht mehr aus der Hand legen. 3 Tage lang wünschte er sich nichts, außer das Buch Mormon zu lesen. Er und seine Frau ließen sich taufen und binnen 7 Monaten gab es 3 amische Paare, die bekehrte und getaufte Mitglieder der Kirche waren. Ihre Kinder ließen sich einige Monate später taufen. Die 3 Familien beschlossen, in ihrer Gemeinschaft zu bleiben und ihr Leben weiterhin auf amische Weise zu führen, obgleich sie dem amischen Glauben entsagt hatten. Aufgrund ihrer Taufe wurde jedoch seitens ihrer amischen Nachbarn, mit denen sie eng verbunden waren, die Maßnahme der sogenannten Meidung gegen sie verhängt. Meidung bedeutet, dass niemand innerhalb der amischen Gemeinschaft mit einem redet, arbeitet, Geschäfte tätigt oder sonst wie Umgang pflegt. Das schließt nicht nur Freunde ein, sondern auch Angehörige, Geschwistern, Eltern und Großeltern. Anfangs fühlten sich die amischen Heiligen sehr einsam und isoliert. Selbst ihre Kinder wurden gemieden und durften ihre amischen Schulklassen nicht mehr besuchen, weil sie getaufte Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage waren. Die Kinder ertragen es nach wie vor, von Großeltern, Cousins, Cousinen und Nachbarn gemieden zu werden. Sogar einige der älteren Kinder, die das Evangelium nicht angenommen haben, sprechen nicht mit ihren Eltern und erkennen sie nicht einmal mehr als ihre Eltern an. Diese Familien müssen immer noch kämpfen, um sich von den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Meidung zu erholen, doch es geht voran. Ihr Glaube bleibt fest. Das Unglück und der Widerstand, den sie durch die Meidung erleben, hat ihnen geholfen, standhaft und unverrückbar zu sein. Ein Jahr nach ihrer Taufe wurden die Mitglieder dieser Familie im Tempel aneinander gesiegelt. Noch immer besuchen sie treu jede Woche den Tempel. Sie haben Kraft daraus geschöpft, heilige Handlungen zu empfangen, Bündnisse zu schließen und sie zu halten. Sie sind in ihrer Kirchengruppe allesamt aktiv und suchen weiterhin nach Möglichkeiten, wie sie ihre Angehörigen und ihre Gemeinschaft durch freundliches und hilfsbereites Verhalten am Licht des Evangeliums und an der Kenntnis davon teilhaben lassen können. Ja, der Preis dafür, sich der Kirche Jesu Christi anzuschließen, kann sehr hoch sein. Doch die Ermahnung, Christus den Vorrang vor allen anderen zu geben, selbst unseren unmittelbaren Angehörigen, gilt auch denen, die vielleicht schon im Bund geboren wurden. Viele von uns sind Mitglieder der Kirche geworden, ohne Widerstände überwinden zu müssen, vielleicht als Kind. Die Herausforderung, der wir uns vielleicht stellen müssen, besteht darin, dem Heiland und seiner Kirche treu zu bleiben. Auch wenn wir Eltern, angeheiratete Verwandte, Geschwister oder sogar Kinder haben, deren Verhalten, Überzeugungen oder Entscheidungen es uns unmöglich machen, sowohl den Herrn als auch sie zu unterstützen. Es ist keine Frage der Liebe. Wir können und müssen einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. So sagt er, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Doch erinnert uns der Herr auch, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Obwohl die Liebe also in der Familie bestehen bleibt, werden Beziehungen mitunter erschüttert. Und selbst Unterstützung und Toleranz werden zuweilen, je nach den Umständen, zugunsten einer höheren Liebe ausgesetzt. Denen, die wir lieben, können wir also am besten helfen und unsere Liebe erweisen, indem wir den Heiland weiterhin an die erste Stelle setzen. Wenn wir uns aus Mitleid gegenüber lieben Menschen, die leiden oder andere Probleme haben, vom Herrn lösen, verlieren wir das Mittel, wodurch wir ihnen vielleicht hätten helfen können. Bleiben wir jedoch fest im Glauben an Christus verwurzelt, sind wir in der Lage, sowohl göttliche Hilfe zu empfangen als auch anzubieten. Falls, oder besser gesagt, wenn dann der Moment kommt, wo sich ein lieber Angehöriger sehnlichst der einzig wahren und beständigen Quelle, die Hilfe verheißt, zuwenden möchte, weiß er, wem er als Führer und Begleiter vertrauen kann. Bis es soweit ist, können wir mit der Gabe des Heiligen Geistes, der uns führt, beständig dienen, um den Schmerz, den schlechte Entscheidungen mit sich gebracht haben, zu lindern und Wunden zu verbinden, soweit man uns dies gestattet. Andernfalls tun wir weder denen, die wir lieben, noch uns selbst etwas Gutes. Der dritte Aspekt, den ich im Hinblick darauf, wie wir unser Leben um Jesu Willen verlieren, ansprechen möchte, ist in diesen Worten des Herrn zu finden: Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Entsagt darum der Welt und rettet eure Seele. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? In der Joseph Smith-Übersetzung heißt es: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und den nicht empfängt, den Gott ordiniert hat, und seine Seele verliert und selbst verworfen wird? Wenn man sagt, es entspreche in der heutigen Welt nicht gerade der Kultur, dass man der Welt entsagt und lieber denjenigen empfängt, den Gott ordiniert hat, ist das gewiss eine Untertreibung. Die Prioritäten und Interessen, die oftmals um uns herum und mitunter in uns an den Tag gelegt werden, sind immens selbstbezogen. Ein Hunger nach Anerkennung. Die beharrliche Forderung, die eigenen Rechte müssten respektiert werden, einschließlich des vermeintlichen Rechts, dass man nie beleidigt werden darf. Das verzehrende Verlangen nach Geld, Gütern und Macht. Das Gefühl, man habe Anspruch auf ein komfortables, vergnügliches Leben. Das Ziel, die Verantwortung herunterzuschrauben und jegliches eigene Opfer zum Wohle anderer zu vermeiden und so weiter. Damit meine ich nicht, dass wir uns nicht bemühen sollten, Erfolg zu haben oder gar bei etwas zu glänzen, was aller Anstrengung wert ist, wozu auch eine Ausbildung und ein ehrenhafter Beruf gehört. Vor einigen Monaten brachte das Ehepaar Jed Rubenfeld und Amy Chua, die Juraprofessoren an der Yale-Universität, sind ein Buch heraus, das übersetzt in etwa heißt »Das Dreierbündel«, wie sich der Aufstieg und Fall kultureller Gruppen in den USA anhand von drei merkwürdigen Eigenschaften erklären lässt. Sie haben die These aufgestellt, dass sich manche Gruppen in den USA besser schlagen als andere. Dies basiere auf drei kulturellen Merkmalen, die im Buch beschrieben werden und die diesen Gruppen einen Vorteil verschaffen. Chua und Rubenfeld haben die Mormonen, die Juden, die Asiaten, die westafrikanischen Einwanderer, die Indianer, und die kubanischstämmigen Amerikaner als die Gruppen in den USA ermittelt, die heutzutage diese Merkmale besitzen. Im Vergleich dieser Gruppen mit der großen, breiten amerikanischen Gesellschaft, und zwar anhand von Kriterien wie Einkommen, akademische Leistungen, Spitzenämter, berufliche Erfolge und weitere übliche Messgrößen, stellten Chua und Rubenfeld fest, Zitat, wenn es heute eine Gruppe in den USA gibt, die förmlich heraussticht, was breiten Erfolg anbelangt, dann sind es die Mormonen. Während Protestanten ungefähr 51% der amerikanischen Bevölkerung ausmachen, repräsentieren die 5 bis 6 Millionen Mormonen lediglich 1,7%. Und doch hat es eine erstaunlich hohe Anzahl von ihnen hierzulande an die Spitze in Wirtschaft und Politik geschafft. Solche Leistungen sind sicherlich lobenswert. Doch wenn wir unser Leben retten wollen, müssen wir stets daran denken, dass solche Errungenschaften nicht das Endziel sind, sondern Mittel zu einem höheren Zweck. Mit unserem Glauben an Christus dürfen wir politische, wirtschaftliche, akademische und sonstige Erfolge dieser Art nicht als etwas sehen, worüber wir uns definieren, sondern müssen es als etwas betrachten, was es uns ermöglicht, Gott und unseren Mitmenschen zu dienen, angefangen bei uns zu Hause, bis so weit hinaus in die Welt, wie es uns möglich ist. Die persönliche Entwicklung ist in dem Maße von Wert, wie sie zur Entwicklung eines christlichen Charakters beiträgt. Wenn wir den Erfolg messen, erkennen wir die tiefe Wahrheit, die allem anderen zugrunde liegt, dass unser Leben Gott, unserem Vater im Himmel und Jesus Christus, unserem Erlöser, gehört. Erfolg bedeutet, in Einklang mit ihrem Willen zu leben. Im Gegensatz zu einem narzisstischen Leben können wir den noch vortrefflicheren Weg wählen, den Präsident Spencer W. Kimball mit schlichten Worten dargelegt hat. Er sagte, dadurch, dass wir anderen dienen, gewinnt unser Leben an Tiefe und Schönheit. Und wir bereiten uns darauf vor, in einer besseren Welt zu leben. Wenn wir im Dienst unserer Mitmenschen stehen, helfen unsere Taten nicht nur anderen, sondern wir betrachten auch unsere eigenen Probleme unter neuen Gesichtspunkten. Je mehr wir uns anderer annehmen, desto weniger Zeit haben wir für unsere eigenen Belange. Das Wunder des Dienstes am Nächsten geht mit der Verheißung Jesu einher, dass wir uns finden, indem wir uns selbst verlieren. Er sagt weiter, wir finden uns selbst nicht nur in dem Sinne, dass wir Gottes Führung in unserem Leben anerkennen, sondern auch dadurch, dass unsere Seele in dem Maße wächst, wie wir auf geeignetem Wege unseren Mitmenschen dienen. Wir werden greifbarer, wenn wir anderen dienen, ja? Es ist leichter, uns selbst zu finden, weil es viel mehr in uns zu finden gibt. Abschließend möchte ich einige Beispiele dafür anführen, was es heißt, sein Leben im Alltag in Christus und seinem Evangelium zu verlieren und dadurch wahres und letztlich ewiges Leben zu finden. Präsident Henry B. Eyring war Präsident des Ricks Colleges, der jetzigen BYU Idaho, als der gerade fertiggestellte Teton-Staudamm unweit von Rexburg im Juni 1976 brach. 300 Milliarden Liter Wasser wälzten sich mit einer Geschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde auf Rexburg zu und rissen alles mit sich fort, was im Weg war. Viele der dort ansässigen Bewohner reagierten heldenhaft. Sie halfen anderen, auch wenn ihr eigenes Zuhause und ihre Habseligkeiten von den Fluten zerstört worden waren. Einige wenige jedoch ließen sogar ihre Angehörigen auf sich selbst gestellt zurück. Präsident Eyring, der selbst bei der Koordination der Hilfsmaßnahmen mitgeholfen hatte, wollte gern wissen, wie sich der Unterschied zwischen dem heldenhaften Einsatz von einigen und der Treulosigkeit anderer erklären ließ. Er gab eine kleine, jedoch wissenschaftlich bedeutsame Studie in Auftrag. Wir konnten nur einen einzigen Punkt finden, berichtete er später den Studenten im Abschlusssemester. Diejenigen, die sich als Helden erwiesen, waren auch im Kleinen, im Alltäglichen immer diejenigen, die sich ihrer Zusagen erinnerten und sie hielten. Die Zusage, nach dem Essen in der Kirche dazubleiben und beim Aufräumen zu helfen oder samstags zum Dienstprojekt bei einem Nachbarn zu erscheinen. Diejenigen, die ihre Familie in der Not im Stich ließen, waren auch oft ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, wenn es um etwas weniger Schweres ging. Bei ihnen war das Muster zu erkennen, dass sie ihr Wort im Kleinen nicht hielten, wenn das Opfer geringfügig und eine gemachte Zusage leicht zu halten gewesen wäre. Als der Preis dann hoch war, konnten sie ihn nicht zahlen. Meine Frau und ich hatten eine liebe Freundin, die wir während meines Jurastudiums kennengelernt hatten. Sie gehörte zu unserer Gemeinde in Durham in North Carolina. Sie und ihr Mann waren ein tolles junges Paar mit kleinen Kindern. Gott hatte ihr Intelligenz, Attraktivität und eine starke Ausstrahlung geschenkt. Jeder bewunderte sie und war gerne mit ihr zusammen. Etwa 25 Jahre später jedoch, als sie nur wenig älter als 40 war, bekam sie eine aggressive und unheilbare Form von Magenkrebs, die auch Metastasen in Leber und Lunge streute. Trotz des Schocks und des Schmerzes, dass sich ihr Leben nun so schnell dem Ende zuneigte, schrieb sie diese liebevollen Worte an ihre Familie und ihre Freunde, die sie schweren Herzens verlassen musste. Gottes Plan ist göttlich und wird genauso ausgeführt, wie er es vorgesehen hat. Da ich erwählt wurde, diese Prüfung zu durchleben, weiß ich, dass es nur zu meinem Allerbesten und zu meiner höchsten Freude geschieht. Schon jetzt strömen geistige Segnungen herzu und ich spüre, dass ich vor dem Ende all das erleben werde, was ich brauche, um auf das Zusammentreffen mit meinem Heiland vorbereitet zu sein. Seine Macht ist auf der Erde, es gibt keine Fehler. Im Moment sind die Prüfungen zahlreich und schwer. Jeder hat anscheinend mit seinen eigenen zu kämpfen. Aber blickt auf den Herrn und empfangt seine Hilfe. Nehmt das an, was auf euch zukommt, dann wird der Schmerz von euch genommen und Friede stellt sich ein. Eine junge Erwachsene entschied sich, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Sie hatte bereits einen 4-jährigen und einen 2-jährigen Studiengang abgeschlossen und hatte im In- und Ausland an renommierten Studienprogrammen samt Betriebspraktika teilgenommen. Sie hatte die Fähigkeit entwickelt, auf Menschen mit nahezu jeder religiösen oder politischen Überzeugung und aus jeder Nationalität zuzugehen und schnell Beziehungen aufzubauen. Und sie machte sich Sorgen, dass dieses außergewöhnliche Talent darunter leiden könnte, wenn sie als Missionarin Tag aus, Tag ein Namensschild trug. Sie war gerade wenige Wochen auf Mission, als sie ihrer Familie ein einfaches, doch prägendes Erlebnis in einem Brief schilderte. Sister Lee und ich haben in die arthritischen Hände einer älteren Dame Salbe einmassiert, jeder von uns auf einer Seite, während wir in ihrem Wohnzimmer saßen. Sie wollte nicht hören, was wir zu sagen hatten, doch sie ließ uns singen und das gefiel ihr sehr. Danke, schwarzes Missionarsnamensschild, dass ich durch dich solch innige Erlebnisse mit vollkommen fremden Menschen haben kann. Durch das, was er durchlitt, lernte der Prophet Joseph Smith sein Leben im Dienste seines Meisters und Freundes zu verlieren. Er sagte einmal, ich habe mir Folgendes zum Grundsatz gemacht, wenn der Herr gebietet, dann tu es. Wir könnten wohl alle froh sein, wenn wir an Joseph Smiths Maß an Treue heranreichen könnten. Dennoch war er einmal gezwungen, monatelang im Gefängnis zur Liberty in Missouri zu schmachten. Er hatte körperlich, aber vielleicht noch mehr seelisch und geistig zu leiden, da er nicht imstande war, seiner lieben Frau, seinen Kindern und den Heiligen zu helfen, die misshandelt und verfolgt wurden. Aufgrund seiner Offenbarungen und unter seiner Führung waren sie nach Missouri gekommen, um Zion zu errichten. Und jetzt wurden sie dort überall mitten im Winter aus ihren Häusern vertrieben. Trotz all dem schrieb er unter den Bedingungen in jenem Gefängnis einen inspirierten Brief an die Kirche, in wunderschöner, erhebender Prosa, wovon Teile jetzt Abschnitt 121, 122 und 123 des Buches Lehre und Bündnisse bilden. Und zum Schluss heißt es da: Lasst uns frohgemut alles tun, was in unserer Macht liegt. Und dann mögen wir mit größter Zuversicht ruhig stehen, um die Errettung Gottes zu sehen und dass sein Arm offenbar werde. Natürlich ist das allerherrlichste Beispiel dessen, wie man sein Leben retten kann, indem man es verliert, dies. Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Indem er sein Leben gab, rettete Christus nicht nur sein eigenes, er rettete das Leben von uns allen. Er hat es uns ermöglicht, dass wir unser irdisches Leben, das ansonsten letztlich nichtig gewesen wäre, gegen ewiges Leben eintauschen können. Das Leben des Erlösers stand unter dem Motto: Ich tue immer das, was dem Vater gefällt. Ich bete darum, dass auch Sie dies zu Ihrem Lebensmotto machen. Wenn Sie das tun, werden Sie Ihr Leben retten. Meine lieben jungen Freunde, seien Sie bei allem, was Sie anstreben und erreichen, damit zufrieden, den Willen des Herrn an die erste Stelle zu setzen. Lernen Sie, das zu wollen, was er will. Bekennen Sie sich zu ihm und erkennen Sie ihn an, in jedem Aspekt Ihres Lebens. Schämen Sie sich Christi oder seines Evangeliums nicht. Und seien Sie willens, das, woran Ihr Herz hängt, Beziehungen, die Ihnen wichtig sind, und selbst Ihr Leben für ihn niederzulegen. Doch solange Sie leben, bringen Sie Ihr Leben als Opfer dar. Nehmen Sie sein Kreuz jeden Tag auf sich, indem Sie gehorsam sind und anderen dienen. Dies sind die Konsequenzen und die Früchte unseres Glaubens. Im Namen Jesu Christi. Amen. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Abend, an dem wir die Stimme deines Dieners hören durften. Wir danken dir für seine Botschaft. Wir bitten dich heute Abend, dass wir umsetzen werden, was wir gehört haben, und dass wir dir besser nachfolgen mögen. Wir bitten dich nun, dass wir sicher nach Hause kommen mögen. Hilf uns auch, den Geist, den wir hier verspürt haben, in der kommenden Woche bei uns zu tragen. Um all dies, Vater, bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.